Guten Morgen. Freut euch! Freut euch! Echt? Wow, das reicht? Einfach nur, dass ich sage, freut euch? Ist okay, freut dich! Also normalerweise, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders, also bei mir geht es nicht so, dass ich einfach Gefühle so anknipsen kann. Jemand sagt zu mir, hey, freu dich! Und ich sage, okay. Oder? Aber ihr seid jetzt noch so beflügelt vom Lobpreis, von der Gemeinschaft mit Gott, ja, dass er euch wirklich freut. Aber normalerweise, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, hey, freu dich! Dann sagt er, warum? Genau, warum? Warum soll ich mich jetzt freuen? Normalerweise freut man sich dann, wenn ein Grund mitgeliefert wird, oder? Ich freue mich doch nicht einfach nur, weil jemand sagt, freu dich. Ich kann doch nicht einfach einen Schalter betätigen und ich habe jetzt mal Gefühle, ja, entweder ich bin traurig oder ich freue mich, mir geht's eigentlich gar nicht gut und jemand kommt, hey, freu dich. Ja, was machst du dann? Sagst, schön für dich, wenn du dich freust, aber bei mir ist es gerade nicht so. Also normalerweise brauche ich einen Grund, um mich zu freuen und dann ist das auch normal und dann muss ich mir auch nicht überlegen, wie knipse ich jetzt meine Gefühle an, ja, wie mache ich das jetzt, dass ich mich irgendwie freue. Normalerweise, wenn ich einen Grund bekomme, ja, dann freue ich mich auch, dann freue ich mich, dann fällt es mir nicht schwer. Ja, wenn ich jetzt, ist der Raphael da? Raphael, der hat gerade seine Prüfung abgeschlossen. Wenn ich zum Raphael sage, hey Raphael, freu dich, da draußen steht ein LKW mit 2 Paletten, schöne Parkettstäbchen, die darfst du jetzt alle verwerten. Ja, dann freust du dich doch, oder? Oder fängt an zu weinen und sagt, ich habe jetzt erstmal genug. Weiß nicht. Ja, dann freust du dich nochmal. Wenn ich zu Mechthild sage, Mechthild freut sich schon allein. wenn ich zu Irina sage, Irina, wir lernen jetzt alle Russisch. Ja. Hey, da fängt die an, sich zu freuen. Ja, die freut sich da. Warum? Weil sie einen Grund hat. Ja, weil sie dann sagt, hey, jetzt, ja, da brauchst du dann, da musst du dich nicht anschauen. Ja eben, da musst du dich nicht anstrengen, dich zu freuen, stimmt's? Warum? Weil du plötzlich denkst, wow, die sprechen alle Russisch und dann kann ich, und du fängst an, dich zu freuen. Das heißt, wenn wir einen Grund haben, dann ist es ganz normal, dass wir uns freuen. Und so ist es eigentlich auch im Wort Gottes. Wir wissen, dass das oft in der Bibel steht. Ja, da Dirk hat es gerade zitiert. Und abermals sage ich, ja, und das ist sogar ein Befehl. Das ist nicht so, ah, du könntest dich jetzt auch mal vielleicht zur Abwechslung freuen. Sondern es sind Befehle in der Bibel, ja, sich zu freuen. Aber wisst ihr, was auch noch immer dabei steht? Der Grund, wieso wir uns freuen können. Und das ist so wichtig. Und Jesus hat es übrigens auch immer so gemacht. Wenn er irgendwas gesagt hat, was mit Gefühlen zu tun hat, zum Beispiel, hab keine Angst oder seid guten Mutes, er hat immer den Grund mitgeliefert. Immer. Er hat gesagt, hey, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er hat nicht einfach nur gesagt, Kopf hoch, seid guten Mutes, sondern er hat gesagt, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Oder als er über den See kommt, See Genezareth, ja, und die Jünger, die haben Angst, dann sagt er, fürchtet euch nicht. Und jetzt liefert er den Grund mit, ich bin's. Ich bin's. Das heißt, wir kriegen eigentlich immer einen Grund mitgeliefert, wenn wir uns freuen sollen. Überall da, wenn die Rede davon ist, dass wir uns freuen sollen im Wort Gottes, dann werden die Fakten mitgeliefert, wieso wir Grund haben, uns zu freuen. Und wir haben als erstes Lied heute Morgen gesungen, 10.000 Gründe. 10.000 Gründe für mein Herz, sich zu freuen, finden wir in Gott. Ich verrate euch was, dieses Lied ist falsch. Es sind deutlich mehr als 10.000 Gründe, aber mindestens 10.000 Gründe. Und so, und das ist das Gewaltige, ja, und als Erika vorhin gebetet hat, ja, dass sie so dankbar ist und dass sie so überwältigt auch davon ist, was es eigentlich heißt, mit Gott zu gehen. Eine Sache, die es überwältigend macht, ist, dass wir eigentlich immer einen Grund haben, uns zu freuen. Und wir haben vorhin für diese Geschwister gebetet, in Bedrängnis, die in der Verfolgung leben, im Untergrund. Sie haben immer einen Grund, sich zu freuen und wir auch. Die Frage ist, ob wir uns die Fakten, die Wahrheit Gottes vor Augen halten oder nicht. Die Frage ist, was siehst du? Weil wenn wir über diese Fakten nachdenken, die Gott in seinem Wort mitliefert, dann haben wir Grund, uns zu freuen. Du kannst dich täglich fragen, angenommen, du freust dich nicht, ja? Wie schaffst du es, dass du dich freust? Indem du dir die richtigen Fragen stellst. Und das ist jetzt wirklich was ganz Praktisches, was ich dir hier mitgebe, ja? Sagen wir mal, du hast eine Situation und du denkst, boah, wie soll ich mich da freuen? Dann fängst du an, die richtigen Fragen zu stellen. Ist Jesus der Lebendige? Ja. Hat er mich im Blick? Ja. hat er mit seinem Blut bezahlt und mich erkauft, dass ich ewiges Leben habe in ihm? Bin ich versetzt in sein Reich? Ja. Ist meine Zukunft in seinen Händen? Ja. Hey, und dann wirst du merken, wenn du dir diese Fakten vor Augen führst, was du eigentlich für ein Leben mit ihm hast und was die Wahrheit ist, du wirst anfangen, dich zu freuen, ohne dass du irgendwas künstlich anknipsen musst. Aber wenn du dir die richtigen Fragen stellst, die richtigen Fakten vor Augen führst, dann wirst du auch die richtigen Gefühle haben. Ja? Und dann ist es kein Emotionalismus im Sinn von, ich versuche mich zu freuen, ja, und irgendwie gequältes Lächeln, sondern es geht darum, verstehe ich, wer Gott ist und was er für mich getan hat, weil dann kann ich mich auch freuen. Und so ist es auch im Philipperbrief. Ihr wisst, dass der Philipperbrief voll ist, ja, abermals sage ich, freut euch. In keinem anderen Brief wird dieses freut euch so viel erwähnt wie in diesem Brief an die Philipper. Der Paulus hat eine sehr, sehr herzliche Beziehung zu der Gemeinde in Philippi und es ist so auch der briefartigste eigentlich von dem, was Paulus so geschrieben hat, weil es einfach auch diese herzliche Beziehung zu den Philippern ausdrückt. Und immer wieder sagt er zu ihnen, hey, freut euch. Philipper 3, von Vers 1 an, Philipper 3 ist so der Text, über den ich heute predigen möchte und da steht, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Und er weiß natürlich, dass er sich wiederholt. Und dann sagt er aber, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Also in anderen Worten, ich habe übrigens hier die Elberfelder Übersetzung gewählt, auch für den Text heute, weil es einfach in der Elberfelder Übersetzung sind manche Worte noch etwas drastischer, manches verstehen wir nicht ganz so gut, weil es schon älteres Deutsch ist, aber es ist einfach so ein bisschen drastischere Sprache, was wir in den nächsten Versen dann sehen werden. Und hier, es ist mir nicht verdrießlich, wenn ich mich wiederhole, also im Sinn von, es ist mir nicht lästig, ich wiederhole mich gern, wenn es sein muss. Macht mir nichts aus. Warum? Weil ich weiß, dass ihr fest werdet, sagt er. Weil ich weiß, dass es wichtig für euch ist, dass ich es nochmal wiederhole, damit ihr versteht. Ich will, dass ihr versteht, dass ihr euch freuen könnt. Und vor allen Dingen, warum ihr euch freuen könnt. Und das ist das, was Paulus hier tut. Und jetzt kommt der Grund für die Freude, Vers 2. Freut euch, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Wow. Also wenn das kein Grund zur Freude ist, oder? Seid ihr begeistert? Hä? Wie jetzt? Ja, wir sollen uns freuen. Und dann kommt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Als wäre das ein Grund zur Freude. Aber wir wissen, dass Paulus das nicht einfach so schreibt und dass da tatsächlich ein Grund zur Freude drinsteckt. Aber wir müssen ihn natürlich entdecken. Hunde und Freude? Also es tut mir leid, ihr lieben Hundeliebhaber. Wauzi ist hier nicht im guten Sinne gemeint. Ja? Also Hunde in der jüdischen Kultur ist nichts Gutes. Tut mir leid. Hunde sind in der jüdischen Kultur gleichbedeutend mit ja, wilden Hunden, die wirklich schmutzig sind. Das waren Aasfresser, diese wilden Hunde. Das heißt, sie haben alles gegessen, ja, was sie gefunden haben und waren deshalb voller Parasiten, waren voller Krankheiten, oft auch tollwütig. Und deshalb ist Hunde eigentlich ein Wort, das abschätzig oder als Schimpfwort benutzt wurde, zum Beispiel für die Heiden. Die Juden haben die Heiden Hunde genannt. Ja? Und in diesem Zusammenhang, was sind es für Hunde, vor denen Paulus hier warnt? Also wir verstehen schon, wenn er weitergeht, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, dass er nicht Hunde, die Tiere Hunde meint, sondern dass er tatsächlich damit Menschen meint. Und es ist schon hart, wenn jemand wie Paulus so ein Wort benutzt für andere Menschen. Das heißt, es sagt uns auch, dass diese Leute, die er hier meint, schon was Krasses, Übles getan haben müssen, das Paulus wirklich sauer macht. Aber wie steht es in Zusammenhang mit der Freude? Vielleicht verstehen wir es besser, wenn wir wissen, warum oder wer sind diese Leute? Und das Wort Zerschneidung, das zeigt uns eigentlich schon, dass es um Beschneidung geht und Zerschneidung ist eigentlich eine Verstümmelung. Was sind das für Leute? Es war tatsächlich so, der Paulus ist ja umhergereist, hat in verschiedenen an Orten gepredigt, hat das Evangelium gepredigt, hat gepredigt, dass man durch Glauben gerettet wird. Ihr wisst, dass er auch unter den Heiden gepredigt hat und hat gesagt, durch Glauben werdet ihr gerecht. Ja? Und der Paulus, der war ein Jude, das wissen wir auch, und er ist hingegangen, hat den Heiden gepredigt, es gab dann auch ein Konzil mit den anderen Aposteln, und sie waren sich einig, dass die neugeborenen Christen in diesen Heidengemeinden oder ehemals heidnisch, diese ehemaligen Heiden, die jetzt Christen geworden waren, dass die nicht Juden werden mussten, um zu Gottes Volk zu gehören, sondern er hat ihnen gepredigt, durch Glaube an Jesus Christus werdet ihr gerecht. Das heißt, nicht nur die Juden sind Gottes Volk, sondern ihr kommt zu diesem Volk dazu und werdet gerecht durch Glauben. Und auch ihr seid jetzt Kinder Abrahams durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was Paulus gepredigt hatte. Und jetzt kamen da jüdische Christen hinterher, Missionare, die auch durchgezogen sind in diesen ganzen Gemeinden und haben gesagt, wir freuen uns so, dass ihr gläubig geworden seid, aber jetzt müsst ihr euch noch beschneiden lassen, um wirklich dieses Zeichen des Bundes an euch zu haben, dass ihr zu Gott gehört. Für die Juden war das eigentlich logisch. Warum? Die Beschneidung, das war das Zeichen, das war das Zeichen für den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Ja? Gott sagt, ich mache mit dir einen Bund, Abraham, und das Zeichen soll sein, dass alles, was bei dir männlich ist, am achten Tag beschnitten wird. Und das war das Zeichen, das war das Bundeszeichen mit Abraham. Und jetzt kamen diese Leute und haben gesagt, schön, dass ihr gläubig seid, dass ihr an Jesus glaubt, aber jetzt solltet ihr euch noch beschneiden lassen, damit ihr auch wirklich zu Gott gehört. Denn nur wenn man sich beschneiden lässt, kann man zu Gott gehören. Warum passt es Paulus überhaupt nicht? Warum wird er da so aggressiv? Warum redet er dann von Beschneidung als Zerschneidung? Warum? Weil Paulus ja genau gepredigt hatte, dass man durch Glauben gerecht wird. Weil er gepredigt hat, dass Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, um uns ja genau aus diesem Gesetz heraus zu erlösen. Gnade bedeutet, Jesus hält das Gesetz und wir werden durch und in Jesus gerettet. Das war die Botschaft von Paulus, dass dadurch jeder gerettet werden kann. Jeder kann gerettet werden. Und Paulus wusste auch, dass diese Leute, die Menschen aus der Freiheit des neuen Bundes, jetzt gerettet in den neuen Bund, neuer Bund, der besiegelt ist durch das Blut von Jesus, durch das Kreuz und nicht durch das Halten von Gesetzen. Er wusste, dass sie diese Leute wieder vom neuen Bund in den alten Bund zurückführen wollten, wieder unter das Gesetz, wieder unter diese Knechtschaft. Und er wusste auch, dass diese Beschneidung nur der Anfang war. Das war ja nur ein Gesetz von 613 Gesetzen. Das heißt, wenn du erstmal beschnitten warst, dann warst du auch daran gebunden, die anderen 612 Gesetze auch zu halten. Und so sollten die Menschen wieder unter diese alten Gesetze kommen. Und Paulus hat auch genau gewusst, wenn sie erstmal wieder unter diesen Gesetzen sind und sie fangen an zu hecheln, oh, das muss ich tun und das muss ich tun und das darf ich nicht tun und das darf ich auch nicht tun, dass das den Fokus wegnimmt auf Jesus und dass es ihnen die Freude raubt. Und hier ist der Zusammenhang. Ja? Wenn du anfängst, dich auf die Gesetze zu konzentrieren, was du tun musst und was du nicht tun darfst und das sollst du tun, dann wird es dir die Freude daran rauben, dass du zu Jesus gehörst. Es wird, warum? Es wird nämlich nie reichen. Es wird nie reichen. Ja, wir werden sie nie halten können. Wir rennen hinterher, wir versuchen zu halten und wir sehen immer die Dinge, das sollte man noch tun und das müsste ich besser tun und dies und jenes. Und es wird uns die Freude rauben. Und die ganze Freude des neuen Bundes ist dahin. Und deshalb schreibt er jetzt auch den Philippern und auch uns, ja, weil wir werden nachher auch sehen, inwieweit wir davon betroffen sind, schreibt er jetzt, glaubt ihnen kein Wort. Glaubt ihnen kein Wort, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gott zu gehören. Weil, und jetzt kommt Vers 3, und das ist der eigentliche Grund der Freude. Er sagt, wir sind die Beschneidung. Wir sind die Beschneidung. Wir brauchen uns nicht äußerlich beschneiden zu lassen. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und das ist jetzt die gute Botschaft, weshalb wir uns freuen sollen. Wieso er sagt, freut euch, wir sind die Beschneidung. Willst du ein Zeichen des Bundes haben? Ja, willst du das? Willst du ein Zeichen des Bundes, dass du zu Gott gehörst? Dann sind es diese Zeichen, die wir hier lesen. Dann sollst du wissen, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du das Zeichen des Bundes bereits an dir. Nämlich welches? Wir sind die Beschneidung. Drei Dinge, die wir im Geist Gottes dienen. Wir nahen uns Gott unter der Leitung seines Geistes. Das heißt, dass wir in Wahrheit und im Geist anbeten. Nicht in Ritualen, nicht in äußeren Dingen, sondern mit unserem Herzen. Du warst vorhin in der Anbetung. Die Frage ist, standst du einfach da und hast die Lieder runtergesungen von der Folie? Kann man machen. Aber es heißt nicht, Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Oder hast du Gott deine Liebe gezeigt? Hast du Gott dein Herz gezeigt? Hast du gesagt, Gott, hier bin ich und ich bete dich an, weil ich anerkenne, dass du der Herr bist? Wenn du das getan hast, dann hast du Gott in Wahrheit und im Geist angebetet, weil er sieht dein Herz. Das heißt, wir erschöpfen uns nicht in äußeren Dingen, auch in Gottesdienst zu kommen. Es geht nicht um ein Ritual, das macht man halt am Sonntag, sondern wir kommen zusammen, weil wir uns an der Gemeinschaft freuen mit Gott, senkrecht und untereinander, waagrecht. Also unter der Leitung im Geist Gottes dienen. Und dann das Zweite, uns in Christus Jesus rühmen. Uns in Christus Jesus rühmen, auch so ein altes Wort. Was heißt denn rühmen? Das heißt eigentlich in Christus Jesus rühmen, allein Jesus Christus vertrauen. Ihn groß machen, ihn erheben, auf ihn stolz sein. Und wir haben das in vielen Worten vorhin im Lobpreis auch getan. Erklären, wer Jesus ist, dass sein Name der Höchste ist. Das heißt, wir rühmen Jesus und uns in Jesus heißt, dass wir verstehen, dass wir nur etwas sind, weil wir in ihm sind. Und das dritte Zeichen, das hier genannt wird, und nicht auf das Fleisch vertrauen, nicht auf eigene Leistung vertrauen. Und das widerspricht so unserer Kultur, so unserer humanistischen Philosophie, dass wir von uns aus nicht wirklich gut sind. Und das heißt, nicht auf das Fleisch vertrauen, anerkennen, dass wir es nicht können, anerkennen, dass wir es nicht ohne Jesus schaffen, anerkennen, dass wir die Gesetze nicht halten können, dass wir nicht gut sind. Und Paulus sagt, wenn das an uns ist, diese drei Zeichen, dann sind wir beschnitten. Und zwar mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, sondern die vom Himmel kommt. Wir sind die Beschneidung und das ist die echte Beschneidung. Und er warnt uns von einem Rückfall in die Beschneidung, von einem Rückfall ins Gesetz. Warum? Weil es uns die Freude raubt. Woher weiß er das? Woher weiß er, dass das Gesetz die Freude raubt? Weil er selber da war. Weil er selber da war. Was war er für einer? Weil er selber erlebt hat. Er sagt, vergesst, ich habe das erlebt. Ja, ich war da. Ich habe das versucht und es hat nichts genutzt. Ja, obwohl ich sicher mehr vorzuweisen habe als jeder von euch. Hier haben wir wieder den Paulus, der sagt, mehr als ihr alle. Ja, er sagt, hey, wenn es darum geht, gut zu sein und das Gesetz zu halten und ihr meint, ihr seid gut, ich war noch besser. Das ist eigentlich schon krass, aber das ist Paulus. Ja, und wir lesen mal ab Vers 4. Obwohl, also er sagt vorher, die nicht auf das Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und jetzt nennt er die Gründe, warum. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, untadelig geworden. So, das sagt uns jetzt so aus unserer Kultur heraus nicht so viel, oder? Deshalb will ich es einfach mal kurz erklären. Beschnitten am achten Tag, also erstmal überhaupt beschnitten, heißt, er sagt, hey, ich bin in der Linie Abrahams, ich bin im Bund Abrahams, ich bin beschnitten. Beschnitten am achten Tag. Wieso betont er das am achten Tag? Wir wissen, der Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Der Ismael und wie heute die Moslems, die werden später beschnitten. Die werden viele Jahre später beschnitten. Die Söhne oder Isaak und seine Söhne, die Stammlinie, die von Isaak kommt, die werden alle am achten Tag beschnitten. Das heißt, hier sagt er, ich bin aus der Linie von Isaak. Ich bin aus der Segenslinie. Das ist die Linie, auf der der Segen liegt. Ja? Beschnitten am achten Tag. Dann sagt er, und ich bin ein Israelit. Ich bin nicht nur von Abraham, ich bin auch noch ein Israelit. Israel, wissen wir, ist der Name, den Jakob später bekommen hat. Jakob und Esau. Jakob war die Segenslinie. Er sagt zum dritten Mal die Segenslinie hier. Hier, auf mir ruht der Segen. Schaut mich an. Jakobs Stammlinie, wieder etwas Besonderes. Jakob hatte 12 Söhne. Und er sagt, ich bin aus dem Stamm Benjamin. Benjamin, hä? Der Jüngste, was war denn an dem Besonderes? Benjamin heißt übersetzt Sohn der rechten Seite. Und wir wissen in der Bibel, ja, immer wenn rechts die Seite rechts genannt ist, das ist die besondere Seite, stimmt's? Der Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, an der rechten Seite. Der Sohn der rechten Seite, und eine freie Übersetzung könnte lauten, der besonders Geehrte. Man hat jemanden zur rechten Seite gesetzt, wenn jemand besonders geehrt werden sollte. Oder es könnte auch frei übersetzt heißen, der geliebte Sohn. Und er war der geliebte Sohn. Der Josef war ja weg und er war der Sohn von seiner Lieblingsfrau, Rahel. Und er war besonders geehrt. Und interessant ist, dass der Stamm Benjamin ein militärisch hervorragender Stamm war, der sehr erfolgreich war und der auch zu Juda hielt. Ihr wisst, dass 10 Stämme sich abgespalten haben. Ja, Israel hat sich abgespalten. Und es gab einen einzigen Stamm, der sich zu Juda hielt, und das war Benjamin. Also er hat sich, wir wissen, das Heil kommt von den Juden. Ja, Juda ist wieder dieser Stamm, aus dem alles Weitere hervorgeht, wieder Segen. Und Benjamin hat zu Juda gehalten. Und es gibt sogar im Jüdischen ein Sprichwort, das sich aus der Bibel ableitet. Und das heißt, dir nach Benjamin oder nach dir Benjamin. Und es drückt diese Ehre aus heute. Und es steht im Richter, steht es mal, wo das erwähnt wird, ja, dir nach Benjamin. Und das ist unter den Juden noch ein Sprichwort, dir nach Benjamin. Also Benjamin, auch wieder eine ganz besondere Segenslinie. Und dann als letztes erwähnt er, Hebräer von Hebräern. Das kann man eigentlich nur dann verstehen, wenn man versteht, wo Paulus aufgewachsen ist, nämlich in Tarsus und nicht in diesem jüdischen Kontext, sondern in der Zerstreuung. Der ist praktisch überhaupt nicht in diesem glasklar nur jüdischen Umfeld aufgewachsen, aber er ist Hebräer von Hebräern, sprich er sagt, meine Eltern haben mich erzogen als Hebräer und ich bin ein Hebräer durch und durch. Er hat sich nicht assimiliert, wie das viele andere gemacht haben, sondern er hat sich an das gehalten, was von jeher Gottes Wille war für diese Familie. Und das sind jetzt alles Dinge gewesen, für die konnte er natürlich nichts, ja, wie er beschnitten wurde und wo er herstammt. Aber jetzt kommen die Dinge, für die er was konnte. Und er hat nämlich noch alles getan, was man nur tun konnte, um Gott irgendwie zu gefallen. Er sagt, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Die Pharisäer waren die Gruppe, die am strengsten darauf achtete, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Und zwar bis aufs i-Tüpfelchen. Und er hat das alles getan. Er hat wirklich ein absolut hingegebener Mann Gottes. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Eifer, Enthusiasmus. Warum hat er denn die Gemeinde verfolgt? Aus Eifer für Gott. Wenn jemand Eifer für was hat, dann versucht er alles andere, was von der Ehre wegnimmt oder was das gefährdet, für was man steht, versucht man zu bekämpfen. Und das hat er getan. Er hat die Gemeinde nicht verfolgt, weil sie ihm lästig war oder weil er sie blöd fand, sondern er hat sie verfolgt, weil er gedacht hat, dass sie seinen Gott verunehren, seinen Gott lästern. Und aus lauter Liebe zu Gott, zumindest hat er das gemeint, hat er angefangen, die Gemeinde zu verfolgen. Aus Eifer für Gott. Nicht, weil er ein böser Mann war, sondern weil er ein guter Mann war. Manchmal haben wir so ein Bild von Paulus, boah, und dann hat er noch die Gemeinde verfolgt. Ja, aber man muss sehen, warum hat er der hat gemeint, der tut Gott einen Gefallen. Der hat es um Gottes Willen gemacht. Und dann das Letzte, der Gerechtigkeit nach untadelig. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Krass. Also, ich frage euch jetzt, wenn doch jemand verdient hätte, Gott zu gefallen, dann doch der, oder? Dann doch der. So einer kann doch am ehesten Gott gefallen. Und vielleicht kannst du jetzt mit dieser Geschichte nicht ganz so viel anfangen, aber ich will es jetzt mal hier für uns aussagen. Stell dir mal vor, da ist ein junger Mann in der Gemeinde, in unserer Gemeinde oder wo auch immer. Und er kommt aus einer christlichen Familie, alles hingegebene Christen. 5 Generationen von Pastoren und Missionaren in seiner Linie. Ja? Und er hat nie was anderes gehört, seinen Eltern in allem gehorsam. Und er kommt in die Gemeinde und wir merken, so ein liebenswerter junger Mann. Und er in allem will er das Richtige tun. Er ist fleißig bei der Arbeit, sein Chef lobt ihn. Nach der Arbeit geht er noch in die Tafel, hilft dort noch aus. Ist jederzeit erreichbar, guten Rat zu geben. Also wenn es jemand verdient hat, Gott zu gefallen und zu Gott zu kommen, dann doch der. Oder? Natürlich sagt ihr jetzt alle, nee, wir wissen das ja, dass das nicht alle und so weiter. Aber irgendwie, wenn ihr jetzt ehrlich seid, überlegt euch mal Leute in der Gemeinde, habt ihr bei manchen schon gedacht, oh Mann, der. Eher als ich. Seid mal ehrlich. Gibt es da Leute, wo du gedacht hast, eigentlich, ich glaube, dass der eher Gott gefällt als ich? Oder der, ich sehe dies und jenes bei dem, der muss doch Gott mehr gefallen als ich. Oh Mann, ja, und du fängst an, dich zu vergleichen. Oder man denkt doch schon ein bisschen so. Und so einer war der Paulus. Einer, der Gott liebt und versucht, alles richtig zu machen. Und er hat es auch selber gedacht, dass er so Gott gefällt. Und die ganzen Leute um ihn herum haben es auch gedacht. Haben gedacht, wow, schaut euch den Paulus an, wow. Aber dann hat Paulus auf dem Weg nach Damaskus eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und das stellt alles, was er bisher gedacht, gesagt, getan hat, auf den Kopf. Alles ändert sich. Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Und ich meine, da war viel Gewinn, oder? Nach dem, was wir bisher gehört haben. Da war viel Gewinn da. Alles, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. 2 Dinge geschehen, wenn du eine echte Begegnung mit Jesus hast. Das erste, was passiert ist, dass dir klar wird, wie viel Sünde du in deinem Leben hast. Ja, dieser ganze Dreck, der in deinem Leben ist. Also mir ging das so, als ich wirklich diese Begegnung mit Jesus hatte, ich wollte im Boden versinken. Ich habe gesagt, oh Herr, ja, kennt ihr das? Wisst ihr, wovon ich spreche? Und du alles ist offenbar und du weißt, boah, ey, ich hab verloren. Ja? Das ist eine Sache, die passiert. Und eine andere interessante Sache, die passiert ist, dass dir noch was anderes klar wird. Dass nämlich alles, worauf du bisher stolz warst, wo du gedacht hast, wow, ja, ich bin eigentlich echt so ganz okay. Ja, ich bin eigentlich echt nicht schlecht. Dass das alles plötzlich vor dem Standard Gottes total verblasst und du denkst, ach du liebe Güte, ja, ach du liebe Güte, alles was ich über mich bisher geglaubt habe, wo ich gedacht habe, naja, so schlecht stehe ich gar nicht da, das wird alles plötzlich, ja, so gering im Vergleich zu dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Interessant ist das Wort für Dreck und wir wissen, also selbst diese Übersetzung, die relativ drastisch ist, übersetzt hier eigentlich nicht das, was hier steht. Das Wort heißt Skubalon für Dreck und das Wort bedeutet eigentlich verdorbenes Essen. Zum einen verdorbenes Essen, als Essen, das verdorben ist, das schlecht geworden ist. Aber es bedeutet vor allen Dingen Essen, das deshalb verdorben ist, weil wir es gegessen haben und dann wieder aus dem Körper rauskommt. Das ist Skubalon. Ich muss jetzt nicht sagen, was das heißt auf Deutsch. Ja? Essen, das einmal durch den Körper durchgegangen ist und dann als verdorbenes Essen da liegt. Ja? Das ist Skubalon. Das ist dieser Dreck, der hier erwähnt wird. Das heißt, wenn wir vor Gott kommen und sagen, oh, das und das habe ich getan und wir halten Gott unsere guten Taten vor, ist eigentlich nichts anderes und ich gebrauche jetzt einfach mal diesen Vergleich. Diejenigen von euch, die Kinder haben, euer Kind, ja, geht aufs Töpfchen inzwischen und es macht, ja, setzt so richtig ein in das Töpfchen rein und kommt dann freudestrahlend mit dem Töpfchen und sagt, guck mal, Papa, was ich gemacht habe. Ja, so muss man sich das eigentlich vorstellen. Ja, versteht ihr? Und das Kind ist total stolz und der Papa denkt, oh, schön, super. Versteht ihr? Diese ganzen Dinge, auf die wir stolz sind, von denen wir denken, wow, ja, eigentlich sind wir echt, ja, gar nicht schlecht. Und Paulus sagt, die, die zu Jesus gehören, sie vertrauen nicht länger auf das Fleisch. Und Fleisch ist oft so für uns im Zusammenhang mit Lust, Begierde, Dinge, die wir nicht tun sollen, wogegen wir ankämpfen, das ist unser Fleisch. Aber man kann auch vor lauter Geistlichkeit oder gewollter Geistlichkeit fleischlich sein. Habt ihr das gewusst? Man kann total fleischlich sein in dem, was man für Gott tun will. Das nennt man dann nämlich religiös. Man kann total religiös sein, darin Gott gefallen zu wollen. Und letztendlich ist diese alte religiöse Vorstellung davon, dass ich halt doch irgendwie dieses Bild im Kopf habe, sind diese ganzen Dinge, die ich Schlechtes getan habe und dann sind hier diese ganzen Dinge, was ich im Leben alles für Gott getan habe und alles und irgendwie wird halt doch noch aufgerechnet, beziehungsweise irgendwie sieht doch Gott das irgendwie doch noch, das muss doch irgendwie aufgerechnet werden, ja. Und das ist eine religiöse Vorstellung, die so nicht zutrifft. Und wenn du eine Offenbarung von Jesus hast, dann verstehst du, wer er ist und was er getan hat. Und dann geht eine ganz andere Rechnung auf. Dann geht die Rechnung auf, dass es heißt, Jesus auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles, was du je in deinem Leben Schlechtes getan hast, aber auch alles Gute, deine ganzen guten Werke und was auch immer, auf das du bisher vertraut hast. Das geht auch alles auf die andere Seite. Und du sagst, damit ich Christus gewinne, diese eine Seite, solange Jesus für mich ist. Und alles andere spielt keine Rolle. Damit ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Damit ich nicht meine Gerechtigkeit habe, damit ich Christus gewinne. Du kannst nicht, und das ist jetzt ein ernstes Wort an alle, die noch irgendwie religiös unterwegs sind und doch noch so einen Rest davon haben, dass sie meinen, dass sie durch das, was sie tun, doch noch irgendwie Gott was zu bringen haben. Wenn du noch deine eigene Gerechtigkeit pflegst, dann kannst du Christus nicht gewinnen. Man kann nicht Gottes Gerechtigkeit haben und die eigene auch noch. Dieser Vers, der danach dann kommt, wo es auch um die Kraft seiner Auferstehung geht, da möchte ich vor allen Dingen nächste Woche dann, wenn es um die Taufe geht, auch nochmal darüber reden. Aber Fakt ist, wenn ich nicht die eigene Gerechtigkeit loslasse, wenn ich da nicht sterbe in diesem Punkt und sage, ich habe nichts an Gerechtigkeit zu bringen, dann kann ich Gottes Gerechtigkeit nicht haben. Und wenn dich das betrifft und du doch noch in irgendeiner Weise daran festhältst, dann hast du Gelegenheit umzukehren. Gott will, dass du umkehrst. Warum? Weil er will, dass du Christus gewinnst. Wenn du ihm noch ein Rest bei dir da ist, dass du denkst, naja, ich versuche so gut zu leben, wie es halt geht oder vielleicht sogar sich so stolz einschleicht und du denkst, eigentlich kann Gott ganz schön froh sein, dass ich in der Gemeinde bin, ich kann ja so viel, ich kann viel beitragen. Ja, der Feind gibt da manchmal solche Gedanken und sagt, die Gemeinde kann ganz schön froh sein, dass sie mich hat. Ja, wir sind jetzt entsetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich, manchmal da kommen doch so Gedanken, ja, man macht irgendwie was und dann, boah. Hey, das ist ja geradewegs vom Feind. Du kannst nicht die eigene Gerechtigkeit haben und es braucht die Kapitulation zu wissen, dass wir Gott nichts, aber auch gar nichts zu bringen haben, um in irgendeiner Weise vor ihm gerecht dazustehen. Ja, aber. Jetzt kommt aber doch Protest, oder? Ja, aber ich soll doch Gutes tun. Das kann doch nicht sein, dass ich sage, ich habe nichts zu bringen, also dann ist es eigentlich egal, was ich tue. Da muss ich ja nichts mehr tun. Wenn das so ist, wenn auch meine guten Werke nicht dazu beitragen, dass es Gott gefällt oder dass ich Gott gefallen kann, ja, dann kann ich es ja lassen, dann kann ich ja leben, wie ich will, oder? Laxe Haltung, Lethargie, ich lasse einfach laufen, dann muss ich mich doch nicht mehr anstrengen. Aber das, was Paulus hier meint, die Gerechtigkeit von Christus führt niemals zu Lethargie, führt niemals zu so einer Haltung. Und wir lesen weiter, im Gegenteil, Paulus sagt, ich halte alles, worauf ich bisher stolz war, für Dreck. Und jetzt geht's aber weiter, und da müssen wir unbedingt weiterlesen, Vers 8. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und jetzt geht's. Um etwas zu tun. Jetzt geht's nämlich weiter. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ich kann ihn nur erkennen, wenn ich meine Gerechtigkeit loslasse, meine eigene. Ich kann ihn nicht kennen, wenn ich noch an meinem eigenen Guttun festhalte. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und jetzt geht's weiter. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Hier redet Paulus nach vielen Jahren des Dienstes. Sondern ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und jetzt frage ich euch, die Wörter nachjagen, ich strecke mich aus, ich jage ihm nach, spricht das von, na dann ist ja egal, was ich tue? Hey, ganz und gar nicht, genau das Gegenteil, nachjagen, ausstrecken. Wir hatten vor kurzem ja auch diese Serie, so Gott suchen, ihm nachjagen, ja, der Gerechtigkeit nachjagen. Und es ist eigentlich nichts anderes als diese heilige Unzufriedenheit, von der Hartwig sprach vor 2 Wochen, als es um Heiligung ging. Ja, diese heilige Unzufriedenheit, gerade weil ich erlöst bin, jage ich mehr von ihm nach. Und es steht hier, ja, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, um Jesus noch mehr zu kennen. Und jetzt fange ich an, ihm nachzujagen. Aber nicht, weil ich meine, ich muss ihm gefallen, um erlöst zu werden. Ein Riesenunterschied. Es geht darum, Jesus immer besser kennenzulernen und die Kraft der Auferstehung nicht nur theoretisch, theologisch zu kennen, sondern die Kraft zu erleben, im eigenen Leben diese Kraft der Auferstehung zu erleben, wie Gott kommt, dich herausholt aus diesem ganzen Dreck, dich auf Füße stellt, dir ein neues Leben gibt, dich befreit von dem, was dich bisher gehalten hat, dich heil macht nach Geist, Seele und Leib. Und das ist das, wonach wir streben können. Warum? Weil Jesus uns erlöst hat. Aber nicht, um Gott zufriedenzustellen, sondern als Folge davon, und ich liebe diese Stelle, als Folge davon, dass wir von ihm ergriffen worden sind. Also wir ergreifen ihn, weil wir von ihm ergriffen worden sind. Und das ist das, was für uns gilt, wenn wir Jesus selber begegnet sind, weil wir sind ergriffen worden von ihm und jetzt fangen wir an zu ergreifen. Und ich fand es sehr, sehr interessant zu sehen, bei Paulus dieses Wort für nachjagen, das kommt vorher in diesem Text schon mal vor. Nachjagen. Und zwar können wir gerade nochmal zurückgehen zu dieser Aufzählung. Kannst du gerade nochmal zurückgehen auf diese Aufzählung, wo er erzählt, am 8. Tag beschnitten und so weiter. Hier, in diesem Teil kommt es vor, dieses Nachjagen. Und zwar genau das gleiche Wort. Und zwar hier. Ein Verfolger der Gemeinde. Er hat die Gemeinde verfolgt, er hat der Gemeinde nachgejagt. Und dieser Eifer, mit der er der Gemeinde nachgejagt ist, um sie zu zerstören, um Gott irgendwie zu gefallen, das ist der gleiche Eifer, mit dem er jetzt Gott selber nachjagt, um ihn besser zu kennen. Also mich hat es getroffen, mich hat es berührt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vorher hat er die Gemeinde verfolgt, ist der Gemeinde nachgejagt. Und jetzt jagt er Gott nach mit dem gleichen Eifer, um ihn besser zu erkennen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um ja, mit ihm zusammen zu sein, um seine Kraft kennenzulernen. Mit diesem Eifer jagt er ihm nach. Und das ist jetzt ein Eifer, der aus der Gnade kommt. Und Hartwig hat da viel darüber geredet. Er hat gesagt, ohne Heiligung, ja, wird niemand Gott sehen. Aber es ist eine Heiligung, die Gott in uns bewirkt. Warum? Weil wir von ihm ergriffen sind. Riesenunterschied. Nicht wir versuchen gut zu sein, sondern wir machen Raum für Gott, indem wir ihn besser kennenlernen. Habt ihr die Worte von Hartwig noch im Ohr? Wir lernen Gott besser kennen. Und er sorgt dann dafür, dass wir gewisse Dinge tun oder lassen. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und das bringt Freude. Ja, wenn wir was wollen, dann bringt es Freude, oder? Wenn wir was müssen, keine Freude. Aber wenn wir was wollen, dann ist es doch Freude. Und deshalb ist das alles Grund zur Freude, weil er sagt, wenn ich Jesus besser kennenlerne, die Gemeinschaft seiner Leiden sogar, aber auch die Kraft seiner Auferstehung, ich werde Freude an ihm haben und dann werde ich diese Dinge wollen, die ich tun soll. Und deswegen weiß er, dass es so wichtig ist, dass wir die richtige Reihenfolge haben in diesem allem. Und dann werden wir vieles Gutes tun und geistlich sein. Nicht, weil wir müssen, weil wir uns anstrengen, sondern weil wir es wollen. Und jetzt rufe ich euch auf. Das ist eine Botschaft für uns. Das war eine Botschaft an die Leute in Philippi, aber es ist eine Botschaft an uns. Wenn du zu denen gehörst, die wirklich die ganze Zeit nur am Abklappern sind, ja, anstrengend, und es ist anstrengend. Wenn dir Freude fehlt, wenn du gläubig bist und du gehst Jesus nach und dir fehlt Freude. Und prüf dich da wirklich selber, ja, wir sollen uns auch selber prüfen. Dann könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass du noch versuchst, durch Anstrengung Gott zu gefallen. Und das ist ein ernstes Wort. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die immer noch in dieser Scham drin sind, die sagen, oh Mann, was ich alles getan habe, ja, wie kann ich Jesus jemals gefallen? Da war so viel in meinem Leben und irgendwie, ich kriech so hinterher und wenn ich in der Gemeinde sitze, sehe ich diese ganzen Leute, die begeistert sind, die voller Dynamit sind, die sprühen für Jesus und ich denke, oh Mann, Gott sei Dank bin ich gerade noch so dabei. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die sich so in die hinterste Ecke verkriechen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und zu beiden, zu denen, die irgendwie doch noch stolz sind, dass sie doch noch irgendwie meinen, sie sind selber gut. Und zu denen, die sich gern verkriechen wollen, weil sie denken, sie sind zu schlecht für Jesus. Zu beiden sage ich das, was Paulus sagt. Vergiss, was hinten ist. Nämlich das Schlechte, was du getan hast, aber auch diese ganzen guten Werke, mit denen du versucht hast, Gott irgendwie zu beeindrucken. Lass gut sein. Vergiss, was hinten ist. Jesus reicht aus. Wir haben es vorhin schon im Gebet gehört. Jesus reicht aus. Seine Gerechtigkeit reicht aus. Wir machen Jesus auf die eine Seite und alles, was wir an Gutem getan haben und am Schlechten, kommt auf die andere Seite. Und Jesus wird es immer ausgleichen. Warum? Weil er der Sieger ist, der Erlöser, der sein eigenes Blut gegeben hat, damit wir endlich in der Freiheit des neuen Bundes leben können. Und für beide gleichermaßen wird daraus Freude kommen. Der bisher sich verkrochen hat, ja, sich immer noch in seinem eigenen Dreck gesuhlt hat und gedacht hat, irgendwie habe ich es ja auch verdient, sage ich, Schluss mit der Scham, Jesus hat sein eigenes Blut für dich gegeben, damit du aufstehst und zu dieser Neuschöpfung gehörst und ich sage dir, du bist die Beschneidung, wenn du zu Jesus gehörst, du bist die Beschneidung, du hast die Zeichen der Beschneidung des Bundes an dir und zu denen, die sich selber für gut gehalten haben, bisher sage ich das Gleiche. Kehr um zu Jesus und lass dir von ihm sagen, du bist die Beschneidung, es reicht. Es reicht aus, um gerettet zu werden. Es reicht aus, um Gott zu gefallen. Und jetzt fängst du an, Gott besser kennenzulernen und alles daran zu setzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn besser kennenzulernen. Jesus reicht aus. Amen. Und ich rufe euch jetzt dazu auf oder ich fordere euch heraus, wenn ihr sagt, ja, okay, ich habe das verstanden und ich möchte das gerne, dann lade ich euch ein, jetzt ein Bekenntnis zu sprechen. Und dieses Bekenntnis ist nichts anderes als diese Philipperstelle, nur in einer anderen Übersetzung, nämlich aus der neuen Genfer Übersetzung, das so eher unsere Sprache benutzt. Ja? Und wenn du das möchtest, dann liest es mit und denk wirklich, wenn wir sagen wir, dann meine auch wir, dann meine ich. Okay? Und wir wollen das jetzt einfach gemeinsam laut aussprechen. Und nochmal, wir dienen Gott im Geist. Das geht nicht um ein Ritual, Hauptsache wir sprechen jetzt laut irgendwie was aus. Sondern die Frage ist es dein Gebet? Und wenn es dein Gebet ist, Gott wird dich hören und er wird es ernst nehmen. Die wirklich Beschnittenen sind wir.
Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes
und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Weiter. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und Herr, ich danke dir so, dass du jetzt dieses Gebet gehört hast und die Herzenshaltung von jedem Einzelnen kennst. Und ich danke dir, dass du auch dieses Gebet erhörst, dieser Wunsch darum, dir nachzujagen, mehr noch mit dir verbunden zu sein, jede eigene Gerechtigkeit loszulassen und sich stattdessen auf deine Gerechtigkeit zu berufen, Jesus. Und du reichst aus, Jesus. Du reichst aus für alles, was wir tun müssen. Du reichst aus, um dir zu gefallen. Du reichst aus, um in deinem Reich zu leben. Ich danke dir, dass du uns ausstattest mit allem. Du sagst, du hast die Fülle, deine Fülle in die Gemeinde gegeben. Und so danke ich dir, Herr, dass du nichts von uns verlangst, was wir irgendwie aus eigener Anstrengung heraus tun müssten, sondern dass bei jedem Auftrag, den du uns gibst, bei jedem Befehl, bei jeder Aufforderung, bei allem, was wir tun sollen, dass du unser Versorger bist, der uns ausstattet mit allem dafür, was wir brauchen. Herr, und dafür danke ich dir. Und so danke ich dir, dass du uns freisetzt von Scham, dass du uns freisetzt von Anstrengung, von allem, was uns hindert daran, in deine Freude hineinzukommen. Du bist der Gott der Freude. Du bist der Gott der Freude. Und ich bete, dass jetzt Freude freigesetzt wird in jedem von uns. Darüber, was du für ein Gott bist. Darüber, dass wir diese Gnade haben, dass wir deine Gerechtigkeit haben. Darüber, dass wir nicht durch Anstrengung was verdienen müssen. Darüber, dass wir nicht im Dreck bleiben müssen, wo wir liegen, sondern dass du uns zu dir geholt hast. Und dass du selber uns zur Gerechtigkeit gemacht hast, indem du selber zum Fluch geworden bist. Jesus, dir sei alle Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen.